Ich möchte heute über den Wochenspruch sprechen. 1. Johannes 3, Vers 8, Seite 267 in Ihren Bibeln. Sie können dann auch nebenher, neben der Predigt, den Zusammenhang noch ansehen, dann wird es Ihnen noch deutlicher, was hier gesagt ist. 1. Johannes 3, Vers 8, die zweite Hälfte. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Was ist bloß mit unserer Welt los? Das sagt der Zeitungsleser oder der Tagesschaugucker. Was ist da los, Mensch? Solche schrecklichen Dinge passieren. Verhungernde Kinder, schreckliche Katastrophen, Krieg und Elend, Ausbeutung und Gewalt. Was ist bloß mit unserer Welt los? Noch vor ein paar Jahren, können Sie sich noch erinnern, als der eiserne Vorhang fiel, wie man so ein Gefühl hatte, so jetzt bricht der Friede an. Jetzt ist die Hauptnot, die Hauptkonfrontation in unserer Welt beseitigt und dann begann dieses furchtbare Morden in Jugoslawien. Das war ja ein Schandfleck. Die europäischen Nationen waren ja über Jahre hinweg wie gelähmt und alle sagten, bloß nicht eingreifen. Obwohl man täglich die Bilder sah, wie unschuldige Leute auf grausame Weise hingeschlachtet wurden, waren wehrlos. Was ist bloß mit unserer Welt los? Vor Jahren, als Ruanda noch friedlich war, hatte eine kurze Begegnung mit dem deutschen Botschafter in Kigali. Und der sagte mir nur, Sie müssen wissen, über diesem Land liegt eine ganz unheimlich dunkle Zukunft. Er sagte, wenn Sie rausfahren zum Flughafen, da ist ein großes Steppenfeld, dort sind 30.000 Menschen verscharrt. Und jeder weiß hier, das große Morden bricht wieder los. Und das Schlimme ist, keiner weiß es. Eine halbe Stunde vorher weiß noch niemand, was kommt. Und wenn es losgeht, sind die Leute wie getrieben von einer unheimlich dunklen Macht. Und der hat recht gehabt, der Botschafter. Es wussten alle. Es wusste hier die UNO und die großen Weltregierungen. Und niemand konnte was tun. So wie in den letzten Tagen das Morden weiterging dort. Und wie jeder weiß, dass das große Morden nochmal kommen wird. Mir hat es sich unauslöschlich eingeprägt, als ich ein kleines Kind war, so wie wir eben die Berichte gehört haben, wo wir immer wieder fassungslos davorstehen. Was war damals denn los? Das hat sich mir als Kind eingeprägt, wenn ich diesen mutigen Bekennern, die gegen die Hitler-Diktatur standen, begegnet bin als Kind. Dass sie mir eingeschärft haben und gesagt haben, vergiss es dein Leben nie. Wenn der Mensch Gott verliert, dann kann er zur schrecklichsten Bestie werden. Schlimmste ist, wenn er die Bindung an Gott verliert. Ja, was kommt dann? Eine unheimliche Macht, die uns besetzt. Musste erst mal von dieser Bedrohung reden, von dieser großen Bedrohung. Als moderne Menschen sind wir sehr wach und reden über die vielfältigen Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind. Jeder von Ihnen, schon die Kinder im Kindergarten, die wissen, was Ozonloch ist und die wissen, was Smog ist und was weiß ich, Umweltgifte und Atom, das schärft man schon den Kleinsten ein. Wir kennen die Gefahren, die vom Euro drohen oder von der Wirtschaftskrise und von der Arbeitslosigkeit oder Überbevölkerung der Welt. Wir kennen all die Gefahren sehr wach. Wissen wir noch, dass die größte Gefahr, woher kommt? Von der unheimlichen, finsteren Macht des Bösen. Also ich kenne keinen Text der gesamten Weltliteratur, wo das so beschrieben wird, so klar und eindeutig, wie es in der Bibel geschieht. Die Bibel ist hier ganz besonders. In vielen Weltreligionen finden Sie interessante Beobachtungen über dämonische Geister. Aber die Bibel sagt ja noch viel, viel mehr.
Jetzt nochmal, bei uns redet man vielleicht auch ganz anonym, es gibt die Macht des Bösen, so wie ich es auch gerade ganz vorsichtig gesagt habe. Die Bibel sagt ja viel mehr. Es handelt sich um eine personhafte Macht. Um eine klug und weise, planende und bestimmende Macht des Teufels. Da können manche lächeln und sagen, mittelalterliche Vorstellungen, da sind wir modernen Menschen aufgeklärt, längst darüber, das ist ein Mythos, das müssen wir vergessen. Hat doch keine Realität für unsere Zeit, ausgerechnet in unserem Jahrhundert, das zu den blutigsten und grausamsten aller Jahrhunderte gehört. Wo man einerseits die Menschenrechte ganz wichtig nimmt und in die Verfassungen der Völker hineinschreibt, auf der anderen Seite solche Dinge passieren, die wir überhaupt nie verstehen können mit unserem Kopf, auch von Ferne. Die Bibel redet von einer unheimlichen Macht, die zielstrebig, die ganz bewusst arbeitet und dann steht das so in der Bibel, der Teufel ist ein meisterhafter Dirigent, der kann einsetzen, wen er will und für seine Belange arbeiten lassen. Er kann sich kostümieren, raffiniert verkleiden, in einen Engel des Lichts verstellen. Am besten kann der Teufel mit Frommen schaffen. Die funktioniert er oft um. Er zahlt mit Falschgeld. Es hat noch nie einen gegeben, der mit dem Teufel gearbeitet hat und am Ende nicht betrogen und unbefriedigt war. Noch nie einer glücklich geworden. Und trotzdem hat er diesen grenzenlosen Einfluss und kann über alle bestimmen. Und wie nennt die Bibel den Teufel? Im Neuen Testament kommt 110 Mal das Wort vor. Kommt es unserem Denken so vor, als die reale Bedrohung, darf ich ein paar zitieren. Mörder von Anfang an, Fürst der Welt, der das Unkraut sät im Weizenfeld, der herumschleicht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Der Lügner, das sind alles Bibelworte, der Jünger Jesu im Sieb schüttelt wie den Weizen und gucken will, was Spreu und was Weizen ist. Das erzählen alle Evangelien, dass bevor Jesus überhaupt die erste Tat tat oder die erste Rede hielt, es zu einer ganz schicksalshaften Begegnung kam. Matthäus, Markus, Lukas erzählen, im Johannesevangelium ist viel von der Macht des Teufels die Rede. Satans, die Stunde der Finsternis, dann der Kreuzigung. Aber da, am Anfang des Evangeliums, kommt zu dieser Begegnung, wir nennen das Versuchungsgeschichte, und dieser Satan will Jesus, den Gottessohn, herumkriegen auf seine Seite. Und wir sind ja da immer schockiert, wie tückisch der das macht, wie raffiniert, wie er Bibelworte gebraucht, wie er das mit kleinen Schritten machen will. Aber am Ende steht ja das, und der Teufel wich von Jesus eine Zeit lang. Das kann man von niemand sonst in der Welt sagen, als von Jesus. Jesus besiegt die Macht des Teufels. Er allein ist stark, er allein kann ihn überwinden, er allein wird mit ihm fertig. Und deshalb will ich Ihnen heute nichts Bedrückendes erzählen, sondern ich will Ihnen eine Freudenbotschaft ohnegleichen sagen. Es gibt eine Hoffnung in einer trostlosen Welt. Es gibt für Sie Sieg und Überwindung, obwohl ja in der Bibel das drinsteht, dass wenn man die Weltgeschichte ansieht, das Netz dieser Finsternismacht immer größer wird. Am Ende wird noch einmal der gesamte Welteinfluss in einem Welteinheitsreich in der Herrschaft des Antichristen noch einmal sich verkörpern und alles mit sich reißen. Es wird ihm Macht gegeben, steht in der Offenbarung, auch über die Gläubigen. Ganz erschütternde Worte stehen da drin und dann immer wieder dazwischen. Aber Macht und Sieg liegt beim gekreuzigten, geschlachteten Jesus. Der hat ihn überwunden. Er ist vom Himmel herausgestürzt, er ist auf der Erde wütend, er hat einen großen Zorn, Offenbarung 12, weil da steht ein ganz langer Abschnitt drüber. Er weiß, er hat nur noch kurze Zeit und darum wütet er umso mehr in dieser Welt. Also das Wichtige, was jetzt da ist, er hat ausgespielt, weil Jesus ihn überwunden hat, eine unheimliche Bedrohung und der einzige Sieg. Jesus ist gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Er hat den Sieg. Jetzt muss ich über den zweiten Thema reden. Wo fallen eigentlich die Entscheidungen? Wo fallen die Entscheidungen? Wir können das ja immer leicht machen mit unserem Finger und sagen, da ist das Reich des Bösen. Oder da ist einer vom Teufel besessen. In der Bibel steht es ganz anders. Jetzt gehen wir mal auf die ersten Blätter der Bibel, dass Sie sehen, wie das sich durch die ganze Bibel, durch das ganze Evangelium hindurchzieht. Kaum war Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben. Ihre Kinder, Kain und Abel, Kain, kriegt eine unheimliche Wut. Er ergrimmt gegen seinen Bruder Abel. Und dann spricht Gott zu ihm die bezeichnenden Worte. Ist nicht so, Kain. Wenn du nimmer mit Gott im Frieden lebst, dann liegt vor der Tür die Sünde. Und sie hat Verlangen nach dir, du aber herrsche über sie. Das hat Kain nicht fertig gebracht. Die Sünde kam und hat seinen Bruder totgeschlagen. Sie ist ganz am Anfang da. Wie oft hat sich das in Ihrem Leben wiederholt? Sie haben gespürt, jetzt kommt eine Macht über mich. Ich will das gar nicht tun. Und das ist wie wenn Sie an einer Tür stehen. Da will einer rein, ein Mächtiger, und der drückt. Und Sie halten die Tür zu. Haben Sie schon mal probiert? Fast die Tür auseinander springt. Und der drückt mit Macht und fällt in Ihr Leben hinein. Ihr jungen Männer, wie oft seid ihr schon hier erlegen? Ihr wolltet gar nicht und ihr wurdet überwunden. Der Starke, der in unser Leben drängt. Und da spielt sich der Kampfplatz in unserem Herzen ab. Ist doch eine Hilfe, dass die Bibel uns das ganz klar analysiert, wo die Krise unseres Lebens liegt. Die Krise liegt nicht in den äußeren Abläufen, sondern in uns drin, das ist das Kampffeld, mein Herz. Wie deutlich hat Jesus wieder markiert, wir sollten nicht große Reden halten gegen das Böse, sondern das Böse kommt aus dir innen heraus, aus dem Herzen, aus deinem Herzen kommen arge Gedanken. Hochmut, Neid, Zwietracht, Feindschaft, Lüge, Gewalt, es kommt aus dir raus, das steckt in dir drin. Nicht, dass das naturhaft zu uns gehört, aber es wissen doch selbst die Eltern, so schön das ist, wenn unsere kleinen Enkelkinder geboren werden und so, wie wir uns dran freuen, aber da weiß man, auf eine geheimnisvolle Weise hat von Anfang an diese dunkle Macht des Teufels Zutritt. Die kleinsten Kinder können bös sein und Zorn haben und widerspenstig sein und Freude haben, den anderen zu quälen, und alles, wie wir. Und das ist eine unheimliche Macht. Wir sagen den Kindern immer, sie sollen dagegen ankämpfen. Nein, hoffentlich beten sie das Kindergebet richtig. Nicht, ich bin klein, mein Herz ist rein, sondern mach rein, Herr Jesus. Sagen Sie es das den kleinen Kindern. Jesus muss dein Herz reinigen, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Wir sind nicht rein. Steht da in dem ganzen Zusammenhang. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Das, was in unserem Leben passiert, die Spannungen in der Ehe, das böse Wort, das fällt, dieser Hochmut, Überheblichkeit, dieser Egoismus, der mich reitet, mein ganzes ungeheiligtes Wesen, sind mein Temperament angeboren, sondern da ist, ja was, gehen wir nochmal zurück wie beim Kain, da ist in deinem Leben ein Bruch mit Gott da, und das will der Teufel, der will den Riss machen, der will Gott entthronen, der will selber unser Leben bestimmen. Und wir lassen ihn rein und wundern uns dann, dass die Folgen unser Leben zerstören. Wer Sünde tut, der wird ein Sklave der Sünde. Und da ist so, dass eine Kette an die andere sich reiht. Und das ist dann wie bei einer großen, langen Kette. Und zum Schluss sind wir die Gefangenen, wir können das gar nicht mehr abschneiden. Wir sind gefangen in unserer eigenen Lebensgeschichte. Wir erheben uns immer wieder kühn und sagen, wir wollen anders sein. Das geht ja gar nicht. Wir sind die Gefangenen unserer eigenen Geschichte. Und ich komme von meiner eigenen Vergangenheit nicht los. Erinnere mich, wie ich vor Jahren einmal ein Gespräch mit einem jungen Mann hatte, lange Haftzeit hinter sich, suchtabhängig, kriminell geworden, furchtbar zerstört, Familie, alles zerbrochen. Dann kam er immer wieder in eine Versammlung. Wir sprachen miteinander. Und ich frage ihn, ist Jesus Herr deines Lebens? Wisst ihr, was er sagt? Das kann ich nicht annehmen. Ist doch komisch, warum sollte Jesus gestorben sein? Ist doch nicht nötig. Dann merkst du denn nicht, dass aus deinen Bindungen bloß das eine dich retten kann? Gott, der das einzige Heilmittel der Erlösung hat. Wie maßt du dir an, eine Lösung selber zu erfinden. Kein Mensch hat je entkommen können. Das haben wir als junge Leute gelernt, im Konfirmandenunterricht, in der Auslegung zum Glaubensbekenntnis von Jesus Christus. Der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Seiten, Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Wie denn? Durch sein Blut, durch sein Opfertod für meine Schuld, durch die Vergebung, dass ich wieder heim kann in die Arme Gottes. Erst wenn die Schuld vergeben ist, kann ich wieder ein Kind Gottes sein. Das ist der Bruch, wo die Macht des Teufels entthront ist. Wissen Sie, dass das Ihre Ehe neu macht? Wissen Sie, dass das Ihr ganzes Leben verändert? Das ist eine Revolution Ihres Inneren, weil Ihr Herz neu wird. Weil Christus zum ersten Mal in Ihr Leben einziehen kann. Jesus wohnt ja nicht in unserem Herzen, wenn wir gleichzeitig mit dunklen Dingen noch praktizieren. Da muss ein Bruch passieren. Deshalb ist das die Befreiung eines Menschen. Da wird einer ein neuer Mensch, wenn er Christus aufnimmt. War mir so erschüttert, wie so ein junger Mann da sitzt und sagt, ich kann Jesus nicht verstehen. Und er nimmt die Kraft nicht an, die sein Leben erneuert. In diesen Tagen sprechen alle vom Saddam Hussein. Sie wissen, wer es ist. Irakischer Präsident. Und es ist ja interessant, die meisten wissen gar nicht, was da im Irak schon an tollen, tödlichen Kampfstoffen also produziert wurde. Ich habe das neulich mal gelesen, aber da kriegt man den Mund nicht mehr zu. Diese Milzbrandstoffe, das sind die schlimmsten Krankheiten, wo man. Und da sagen die Weltmächte, wir müssen die Produktionsstätte vernichten. Das ist wichtig, die Produktionsstätte muss vernichtet werden. Wie vernichten wir die Produktionsstätte des Bösen in unserem Leben? Nicht indem sie neue Gedanken haben, sondern indem Christus, der Herr ihres Lebens, im Herzen wird, in ihrem Innersten. Die Produktionsstätte vernichtet. Das war Jesus so wichtig. Das ist im Alten Testament beim Prophet Hesekiel. Ich will ein neues Herz geben. Ich will euch einen neuen Sinn geben. Ich will meinen Geist in euch wohnen lassen. Das ist doch so wichtig. Der Glaube ist keine Denksache, sondern eine Sache des Gehorsams, der Überschreibung, des Nachfolgens Jesu, dass er unser Leben bestimmt, und es kann nur geschehen durch dieses unbegreifliche Wunder, dass er Sünden vergibt und uns erneuert und heiligt. Und das herrliche Triumphwort, das Johannes hier schreibt, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstört. Es gibt gar kein Werk, keine Machenschaft, kein Trick des Teufels, der nicht überwunden werden kann durch Jesus. Das ist Jesu erstes Ziel. Das will er besiegen. Und wenn wir solche Menschen um uns her treffen, die ganz tief gefangen sind, wollen wir es ihnen sagen, du, das ist sein erstes Ziel. Der will nicht fromme Gemüter besänftigen. Der will Menschen rausholen aus den Ketten des Teufels. Jesus ist ein Kämpfer gegen alle Tricks des Teufels. Und das will er tun in unseren Tagen. Und wo einer hier eintritt und sagt, da will ich mich zur Verfügung stellen, der wird Wunder um Wunder mit der Macht Jesu erleben. Ganz große und gewaltige Wunder. Und das soll das Letzte jetzt sein. Wir können Siege erleben. Große Siege. Ich habe oft den Eindruck, dass bei Christen andere Dinge auf dem Programm stehen. Wir meinen immer wieder, wir müssten mit unseren Kampagnen den Teufel besiegen. Da gibt es so Kampagnen, machen Unterschriftkampagne gegen, was weiß ich, gegen moralische Missstände in unserer Gesellschaft, oder wir schreiben, wir machen Demos für saubere Leinwand und so. Sag mal, wenn wir anfangen, den Teufel zu bekämpfen, da werden wir nicht mal in unserem Viertel, wahrscheinlich nicht mal in unserer eigenen Wohnung fertig. Wenn wir anfangen, immer dem Teufel hin nachzurennen und sagen, du bist böse und das darf nicht sein, und es ist auch ein bisschen Heuchelei dabei. Das ist ja gar nicht die Methode, die im Evangelium angewandt wird. Was ist denn die beste Methode, um die Werke des Teufels zu zerstören? Jesus groß herausstellen. Im Englischen heißt es Jesus manifestieren. Jesus verkündigen vor der Welt. Wenn Sie der Macht der Finsternis, der Macht des Teufels begegnen, Menschen, die zu Ihnen kommen und sagen, ich bin gebunden und ich kann nicht losen, bei uns ist alles kaputt. Was denken Sie, wie meine Mutter kämpfen musste bei uns fünf Brüdern, was da oft Zoff im Haus los war. Und dann am Sonntagmorgen, jetzt geht der Sonntagmorgen wieder so furchtbar los mit euren Streit und was so. Da kann ich bloß Jesus vorne hinstellen. Ihn müssen wir sehen. Denn er ist stärker als alle Macht der Finsternis. Und ich möchte Sie jetzt einfach bitten, lassen Sie sich nicht in tausend und abertausend kleine Kämpfe verwickeln und Ihre Kraft zerreiben. Es ist komisch, warum wir immer wieder glauben, wenn ich mich bemühe, wenn ich mich selber, wenn ich mir Vorsätze mache und wenn ich mich da... Nein, nein! Freuen Sie sich des Sieges Jesu. Gehen Sie heute hin und sagen, ich habe wieder mit Jesus ein klares Liebesverhältnis gemacht heute. Ich habe mich ihm ganz neu hingegeben. Ich gehe wieder hinein und weiß, auf mich warten schwere Versuchungen, aber ich kann fröhlich durchgehen. Indem Sie gerade nicht da und rechts und links schauen und sagen, interessiert mich gar nicht, ich gehe meinen Weg fröhlich dem größten König eigen. Unter seiner Führung, unter seiner Leitung. Gestern Abend hat mich ein alter Stuttgarter, 96 Jahre ist er geworden, aus einem Vorort angerufen. Ich kannte ihn nur so durch einige Begegnungen, gehörte auch nicht zu unserem Gemeindekreis und sagte, er hat mit mir gerne über seine Beerdigung gesprochen. Dann machen wir gern, komme ich sofort raus. War interessant, ein alter Bosch-Arbeiter in der ganzen Liebe zu Jesus. Und haben wir einfach nochmal erzählen wollen. Ich sage, jetzt denke ich noch, Sie werden noch manche Jahre erleben. Ich sage, ja, ich wollte es Ihnen einfach mal erzählen, dass Sie es wissen. Und das müssen Sie anderen weitererzählen, was ich erlebt habe. Er hat viel erzählt von Erfahrungen, die er mit Jesus machte, wie er Jahre seines Lebens in der Bitterkeit über Enttäuschungen mit Gott gebrochen hatte, wie ihn plötzlich ein Bibelwort traf, zur Buße wieder führte. Aber dann erzählte er mir und sagt, wissen Sie, jeden Morgen, jeden Abend bete ich das. Ich bin jetzt 96 Jahre alt, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Ich dachte, was sind wir doch für naive Leute. Wir meinen immer wieder, ich stehe ganz sicher. Nein, die Torheit des Alters ist so schlimm wie die Sünden der Jugend. Herr, erhalte du mich auf deiner Bahn. Ich will doch deinen Sieg leben. Ich will in dieser trostlosen, unheimlichen Welt dein Zeuge sein. Herr, gebrauche du mich heute. Du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Jetzt zerstör sie bei mir. Und mach mich zu einem Boten deines Sieges. Amen.